Herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Das Thema für diese Woche lautet: Wo ist so ein großes Volk? Ich wünsche dir, lieber Zuhörer, Gottes reichen Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Hörer am Podcast, ich freue mich, dass wir heute miteinander wieder das Wort Gottes studieren können, diesmal im vierten Kapitel des fünften Mosebuches. Meine Gesprächspartner hier sind Johannes Kova, Yvonne Seidel, Carmen Mitterberger und Josef Skorsetz und ich bin Martin Pröbstle. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Unser großer Gott, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort durch den Mund des Mose übermittelt bekommen haben. Und wir bitten dich, dass es auch heute seine Kraft entfaltet in unserem Gespräch bei den Zuschauern und Zuhörern und dass es Wirkung zeigt in unserem Leben, so wie du es versprochen hast. Dafür danken wir dir. Amen.
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 So, ihr Lieben, wir haben ja die ersten drei Kapitel jetzt hinter uns. Das war schon mal ein geschichtlicher Rückblick. Mose hat ja da richtig ausgeholt und die letzten 40 Jahre kurz zusammengefasst. Und wir kommen jetzt an einen spannenden Abschnitt in dieser Einleitung, der hier beginnt mit einem Und nun. In der hebräischen Bibel ist das so typischerweise ein Wörtchen, das tatsächlich zeigt, was immer man vorher gesagt hat, baut auf das auf und darauf hin, was jetzt kommt. Und das, was jetzt kommt, ist offensichtlich dem Mose wichtig. Deswegen dieses Und nun nach drei Kapiteln. Wir sind gespannt, was er da zu sagen hat. Carmen, würdest du bitte die ersten vier Verse hier vorlesen?
Ja. Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf das ihr lebet und hineinkommt in das Land und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott, euer Väter gibt. Ihr sollt nicht dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wider den Baal Peor. Denn alle, die dem Baal Peor folgten, hat der Herr, dein Gott, vertilgt unter euch. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinget, lebt alle heute noch.
Dankeschön. Ich möchte zuerst einmal auf den Vers 2 kommen und dann schauen wir uns auch die anderen Verse noch an. Also wir sollen nichts dazu tun, noch etwas davon tun von dem, was Mose jetzt hier zu sagen hat. Ich glaube, wir alle haben das Gefühl, wir verstehen, was er damit meint. Aber können wir das nochmal ausdrücken? Was bedeutet das, dazu tun oder davon tun von dem, was er hier gebietet?
Naja, hinzufügen, ich glaube, das ist sehr menschlich, dass wir versuchen, ein Gebot, das ja doch recht allgemein gehalten ist, noch genauer zu definieren. Und dann kommen diese Zusatzgebote dazu. Und ich glaube, das Problem fängt dann an, wenn wir das als göttlichen Maßstab betrachten, diese Zusatzgebote, die wir stellen. Mhm.
Ich glaube auch, so wie die Yvonne sagt, jeder hört subjektiv, jeder nimmt es anders wahr und vielleicht will man es dann auch weitergeben. Mhm. Und das ist so wie bei der stillen Post vielleicht manchmal. Was dann zum Schluss rauskommt, ist vielleicht nicht mehr ganz das, was ursprünglich gedacht war. Und ja, da kollidiert im Prinzip das Menschliche mit dem Göttlichen, was dann nur fehlerhaft sein kann unterm Strich.
Ich glaube, manchmal sind auch gute Intentionen dabei. Wenn ich so an die babylonische Gefangenschaft denke, dann haben sie wahrscheinlich reflektiert, ja, warum ist uns das passiert? Ja, weil wir die Gebote Gottes nicht eingehalten haben. Wir brauchen also einen Schutz für diese Gebote Gottes. Wir machen rundherum noch einmal mehr Gebote, damit die eigentlichen Gebote gut geschützt sind und eingehalten werden. Und dann passiert das, was dazukommt, was vielleicht nicht brauchbar ist. Und es kann auch sein, dass das, was dazukommt, plötzlich an Wichtigkeit überwiegt und nicht mehr das Eigentliche im Mittelpunkt steht.
Ja. Darf ich überhaupt was dazugeben? Was ist, wenn ich was dazugebe und es passt grundsätzlich so zur Intention, ist halt nur vielleicht was anderes. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr da ein-, zweimal umblättert, dann kommt ihr zu 5. Mose 5. Da tut der Mose diese Gebote wiederholen. Die 10 Gebote, ihr kennt die 10 Gebote aus 2. Mose 20. Und dann heißt da in Vers 22, gleich nach diesen Wiederholung der 10 Gebote, das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer Gemeinde auf dem Berg, aus dem Feuer und der Wolke und dem Dunkel mit großer Stimme und tat nichts hinzu. Ja, und dann lese ich die Gebote und stelle aber fest, hey, also ich habe da nichts gehabt von Vers 15, Ägyptenland und ausgeführt und deswegen soll man den Sabbat halten. Ist das jetzt nicht hinzugegeben? Oder wo ist da die Grenze beim Hinzugeben oder beim Wegnehmen? Wie seht ihr das?
Also hier wiederholt, ich meine, okay, Mose wiederholt die Gebote, aber letztendlich wieder im Auftrag Gottes. Gott ist das ja auch, der, wie wir letzte Woche uns angeschaut haben, die Gebote wieder neu schreibt mit seinem eigenen Finger auf die neuen Tafeln. Und wenn Gott nochmal einen zusätzlichen Aspekt reinbringt, dann denke ich, ist das für ihn als Gesetzgeber höchst legitim, das zu tun. Problematisch wird es, wenn wir etwas dazu tun.
Also wenn ich jetzt sagen würde, Josef, einfach mal so frei und sage, wir sollten den Sabbat halten, weil, und dann füge ich einen Grund an, der aber so jetzt nicht in 2. Mose 20 oder 5. Mose 5 steht. Wäre aber ein legitimer Grund. Ist es dann hinzugefügt? Habe ich dann ein Problem?
Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel einem Prediger in der Predigt zuhören, dann nimmt er meistens irgendeinen Bibeltext als Basis für seine Predigt und dann kommt eine Erklärung. Und diese Interpretation ist ja eigentlich auch schon eine Hinzufügung. Nicht? Es geht über das Wort hinaus. Und trotzdem ist es notwendig, dass wir diese Interpretation haben, damit wir es richtig verstehen können. Also machen wir jetzt dieses Drumherum, dieses Hinzugefügte, vielleicht sogar hilfreich und sogar nötig, um das auch recht zu verstehen. Es kommt auf den Zusammenhang an.
Hannes, dann hilf mir doch mal, wenn es da heißt, ihr sollt nichts dazu tun. Ja. Und wir verwenden jetzt den Begriff hinzufügen für Kommentare
oder Auslegung. Ich glaube, es geht um die Wichtigkeit, die ich dem dann zu... zumesse.
Ja. Der Maßstab. Ist es noch Gottes Wort oder ist es meine Erklärung? Und Erklärungen kann es viele geben für ein Prinzip, das Gott in den Raum stellt. Ich glaube, deshalb macht Gott das auch so. Ja? Er schreibt es nicht bis ins kleinste Detail, weil er möchte, dass jeder sich selbst Gedanken darüber macht. Die Erklärungen helfen, aber sie dürfen nie den Rang von Gottes Wort einnehmen. Und das ist das Problem.
Ich denke da an die katholische Tradition. Ich habe das selber im Katechismus nachgelesen. Da wird davon gesprochen, vom geschriebenen Wort Gottes. Und da ist die Bibel gemeint. Und dann wird davon gesprochen, dass es ein überliefertes Wort Gottes gibt. Das ist dann die Tradition. Ja? Und plötzlich ist beides Wort Gottes und ich sage, na, diese Wertigkeit, die ist für mich nicht nachvollziehbar. Das geschriebene Wort Gottes hat die Nummer eins zu sein. Und alles, was vom Prediger in seiner Predigt hinzugefügt wird als Erklärung und Kommentar, das ist vielleicht eine persönliche Meinung, höchstwahrscheinlich ja sogar richtig und treffend, aber das Wort muss die Nummer eins bleiben.
Ja, wir haben vor ein paar Tagen erst einem Priester zugehört, wie er darüber gesprochen hat. Und er hat nicht mal das auf gleiche Ebene gestellt, sondern die überlieferte Version sogar noch, ja, weil sie ja die rezente ist, die lebendige, wo der Heilige Geist arbeitet. Und das ist nur mehr altmodisch von vor 2000 Jahren. Und das darf es nie werden.
Gut, und wir sind uns einig, wir müssen Texte auslegen und verstehen. Kann es da passieren, dass man manchmal auch Gesetze, Gebote weglässt, weil man sagt, naja, die sind heute ja so nicht mehr gültig. Kennt ihr da was aus der Bibel?
Die ganzen Opfergesetze.
Opfergesetze, ja gut, das tut man nicht mehr. Kennt ihr da was aus der Bibel?
Die ganzen Opfergesetze.
Opfergesetze, ja gut, das tut man nicht mehr.
Könnte man auch sagen, lass mal weg. Allerdings, Jesus sagt ja, bis es sich erfüllt hat. Und da diese Opfergesetze ein Hinweis waren auf seinen Opfertod, auf das einzig wirkliche sündenvergebende Opfer. Hebräer sagt ausdrücklich, dass noch nie Sünden vergeben wurden durch das Blut von Böcken und Stieren, die im Alten Testament in großer Zahl geopfert wurden. Jesu Opfer war ja das Entscheidende.
Also die haben schon so einen inhärenten Erfüllungscharakter. Genau. Man schaut voraus und wenn es dann passiert ist, genau, dann weiß man, wer das wahre Opfer ist. Dann muss man nicht mehr Opfer bringen, weil es Jesus schon gebracht hat.
Ich glaube, wir neigen ein bisschen dazu, auch selektiv zu hören. Das, was uns gut gefällt, das machen wir und das halten wir ein. Und was uns vielleicht ein bisschen herausfordert, das schieben wir zur Seite. Ne? Ein Beispiel. Nicht? Wir sagen 3. Mose 11, rein und unrein, das ist wichtig, das ist Gesundheit und nicht abgeschafft, weil es kein Opfer ist. Nicht? Das ist rein und unrein. Gesundheitsgebote sind immer gültig. Und dann lesen wir was, wenn die Frau einen Sohn oder eine Tochter gebiert, 40 und 80 Tage und so, da sagen wir dann plötzlich, das braucht man wahrscheinlich nicht mehr einhalten. Ja? Und dann ist die Frage, ist das so ein selektives Hören und schlussendlich Tun oder müssten wir da auch mehr reflektieren? Was macht man mit solchen Dingen, die uns vielleicht ein bisschen fremd sind und vielleicht doch noch eine Bedeutung haben könnten? Aber das haben wir gar nicht als Adventgemeinde festgelegt, da haben wir uns irgendwo fast davor gescheut, auch zu solchen Dingen dann eine klare Position einzunehmen.
Also ich höre so ein bisschen deinen Aufruf, Hannes, lasst uns alttestamentliche Gesetze mal wieder lesen.
Schadet nicht. Ja.
Lasst uns schauen, was steckt da dahinter. Ja, und warum sollen wir Dinge weglassen, wenn sie da stehen? Beziehungsweise, wenn wir sie weglassen, müssen wir ein sehr gutes biblisch fundiertes Argument haben.
Oder ist es vielleicht auch nicht notwendig, das Wort wörtlich zu übernehmen, aber es gibt vielleicht ein dahinterstehendes Prinzip, das sehr wohl heute noch eine Gültigkeit hat. Und da müssen wir dann halt abwägen.
Ja. Hast du gerade ein Beispiel für etwas, was man jetzt nicht wortwörtlich nehmen soll? Oder vielleicht kennt ihr etwas, wo man dann erst nachdenken muss, um zu interpretieren und das Prinzip zu verstehen?
Also so spontan fällt mir gleich ein, nicht? Also der Mann soll keine Frauenkleider tragen und die Frau keine Männerkleider. Ja? Mhm. Und ich verstehe, warum das gesagt wird, oder ich meine zu verstehen, soll eine Vorbeugung sein gegen Vermischung der Geschlechter, Homosexualität und diese Sachen. Aber darf jetzt eine Frau mit einer Hose zum Gottesdienst kommen? Ich hätte kein Problem damit, solange es eben nicht zu einer schlechten Vermischung von Dingen kommt. So gesehen muss ich das Gesetz sehen, ich muss versuchen, das Prinzip zu verstehen und dann muss ich mich fragen, wie kann ich das heute im 21. Jahrhundert noch sinnvoll anwenden?
Also das stelle ich jetzt fest, einfach so das zusammenzufassen, dass ein Gesetz, ich erkenne und lese es im Kontext, verstehe das Prinzip, das darf ich eins zu eins übertragen?
Prinzip immer.
Muss ich da Abstriche machen?
Nein, darf ich nicht.
Prinzip immer eins zu eins. Also ich übertrage das eins zu eins und dann muss ich es noch anwenden für mich jetzt. Ne? Irgendwie. Was bedeutet das jetzt?
Und darf ich was sagen?
Ja, sicher.
Und ich muss anwenden für mich. Und nicht für den Nächsten auch noch. Meine Interpretation.
Aber ich kann mit dem diskutieren drüber.
Genau. Und vielleicht hilft mir seine Sichtweise, noch zusätzliche Bereicherung zu bekommen für meine.
Ja, durch die Diskussion erfahre ich ja eine Erweiterung meines Horizonts. Genau. Manchmal wird es so sein, dass ich dem nicht sofort zustimme, was der andere sagt. Aber wenn ich dann länger darüber nachdenke, muss ich vielleicht ja doch zugeben, dass die Person nicht ganz Unrecht hat.
Josef, du hast so angedeutet.
Ja. Überhaupt nochmal auf diesen Text. Ich meine, wenn wir uns die Geschichte Israels dann anschauen und wohin das geführt hat, diese Schutzmauern aufzubauen, von denen du vorher gesprochen hast, dann ist, glaube ich, ganz verständlich, dass Gott an dieser Stelle Gott wusste ja, was kommen würde, dass er das so betont an der Stelle. Aber um auch ein bisschen zusammenzufassen, was wir gesprochen haben, diese Auslegung, dieses Verständnis, wie verstehe ich einen Text, wie verstehst du ihn und so weiter, dass wir voneinander lernen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber bis zu dem Punkt, wo du eben angesprochen hast, ich darf das dann nicht zum Gesetz für andere machen, sondern zum Gesetz für andere, da gilt das, was Gott gesagt hat, nicht meine Interpretation, nicht meine Auslegung, nicht mein Verständnis. Also, und da hat das Volk Israel dann in den kommenden Jahrhunderten schwer übers Ziel hinausgeschossen. Also.
Aha, du spielst auf das Beispiel an, dann Pharisäertum, und da sind doch etliche Dinge dazugekommen. Das haben wir ja schon auch in Runden gesagt.
Ich meine, der Inhalt dieses Vers 2, der kommt in der Offenbarung ganz zum Schluss auch wieder vor. Ja, genau. Also Johannes sagt ganz zum Schluss, da ist dieser biblische Kanon, der ist jetzt abgeschlossen, da soll man nichts davon streichen und auch nichts dazu hinzufügen. Und wenn wir vorher von der katholischen Kirche gesprochen haben, da tun wir uns leicht und sagen, ach, diese Tradition oder das Judentum damals vor 2000 Jahren, was die alles an Zusatzgeboten erfunden haben, dann könnte uns jemand natürlich auch vorwerfen, naja, ihr habt es Ellen White, ne? Da habt ihr ja auch noch einen zusätzlichen Kanon geschaffen, der euch fast genauso wichtig ist wie die Bibel. Und da müssen wir dann schon klar sagen, Ellen White ist genauso inspiriert wie die Bibel für mich, aber trotzdem habe ich da noch eine Verschiebung im Stellenwert. Für mich ist die Bibel die Nummer 1 eindeutig. Und Ellen White versucht, diese Nummer 1 noch besser verständlich zu machen und auch in meinem praktischen Leben anwendbar zu machen. Und da hilft sie mir tatsächlich. Trotzdem ist es jetzt nicht ein zweiter zusätzlicher Kanon oder ein Zusatzgesetz oder eine Zusatzbibel. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht diese Dinge dann auch unscharf werden lassen und dass jemand dann mehr Ellen White liest als Bibel. Das wäre nicht mehr ausgewogen in meiner Sicht.
Also du legst so den Finger auch auf die eigene Wunde und sagst, genau. Schauen wir, was wir dazu tun oder weglassen. Ne? Und trotzdem, ich finde das schön, dass wir diesen hermeneutischen Schlüssel rausgearbeitet haben, denn der sagt mir jetzt plötzlich, ich kann alttestamentliche Gesetze lesen und sie sind super spannend, weil sie Prinzipien beinhalten, die ich auf heute anwenden kann. Also das ist Literatur, die ist interessant. Jetzt steht da im Vers 1, höre Israel, das erinnert euch ja auch an das höre Israel in 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt. Und jetzt kommt das Ziel, auf das ihr lebt und hineinkommt und das Land annehmt. Das Ähnliches findet ihr auch in Vers 5, ne? Wo es heißt, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. Haltet und tut sie, dadurch werdet ihr weise und verständig. Also mich hätte jetzt interessiert, okay, werde ich also durch Gebote halten, wie die das damals bekommen haben, durch diese Rechte und Satzungen, werde ich da jetzt leben? Also ist das so? Man hält Gebote und lebt dadurch. Das klingt so wie, wenn ich es nicht mache, habe ich kein Leben.
Klingt ein bisschen nach Werksgerechtigkeit, gell?
Findest du?
So habe ich den Eindruck. Bereitest du deine Frage vor?
Ich frage ja nur, also ist das Werksgerechtigkeit, würdest du sagen? Also,
für mich ist das die Frage, was ist dieses damit? Zeigt das eine natürliche Konsequenz?
Also ist es kausal?
Genau, oder ist es konsekutiv, ja? Oder ist es, also,
und was jetzt, Yvonne?
Also für mich ist es eben nicht, haltet die Gebote, damit ihr euch damit den Himmel verdient. Ich wende es gleich an, ja, aufs himmlische Kanan, sondern tut das, ich interpretiere, denn dann werdet ihr verwandelt in mein Ebenbild, dann passt ihr da hinein. Wenn ihr das tut, werdet ihr in das Himmelreich passen. Wenn ihr das nicht tut, wie sollt ihr dort hineinpassen? Wie soll überhaupt eure Sehnsucht nach diesem Land wachsen?
Man hat schon Zukunft und Vergangenheit jetzt reingepackt. Wenn ich das jetzt nur so lese, wie es da steht, dann werdet ihr leben und ich schaue mich um, dann sage ich ja, jeder lebt hier. Die Frage ist, was verstehe ich unter Leben und gibt es unterschiedliche Arten des Lebens? Kann ich ein erfülltes Leben haben oder ist es weniger erfüllt? Und ich glaube, da spielt das mit rein. Wie gut geht es mir in diesem Leben? Also wie viel inneren Frieden oder habe ich so ein erfülltes Leben oder bin ich mit weniger zufrieden oder lebe ich einfach nur irgendwie dahin oder wurschtel mich durch? Und ich glaube, da gibt es schon sehr viele Nuancen, wo man einfach so ein nächstes Level erreichen kann. Ich sage, wow, es gibt eigentlich noch was anderes, außer das, was ich vielleicht gerade empfinde oder was so Usus ist. Und das macht dann Geschmack auf mehr. Also dann sage ich, ja, was ist denn das? Und was geht sich denn noch alles aus? Also was hält Gott für mich bereit?
Würdest du es dann mit Christus halten, der sagt, dann werde ich dein Leben in Fülle haben?
Das war das, was ich im Hintergrund hatte.
Hintergrund hört man das schon raus, ja.
Und ich finde, das ist für diesen Kontext historisch damals ja auch so. Wann sagt er denn das? Da sind sie in der Wüste. Da haben sie nichts. Und er sagt, wenn ihr jetzt mit mir weitergehen wollt und dazu gehört, dass ihr euch nach meinen Ordnungen haltet und meine Rechtsbestimmungen tut, ja, dann kommt ihr aus der Wüste raus. Dann kommt ihr in das Land, das von Milch und Honig überfließt.
Also das macht das Ganze, gibt ein ganz anderes Bild. Ne? Also gehorcht und es gibt noch mehr. Es gibt volles Leben.
Außerdem, bei dem, es gibt ja auch die andere Seite. Ja? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns durch das Halten der Gebote nicht das ewige Leben erkaufen können. Aber durch das Übertreten der Gebote können wir uns sehr wohl vom ewigen Leben selber ausschließen. Ich denke zurück an die Lektion, die wir letzte Woche studiert haben, wo dieser Gedanke noch mit dem Baal Peor kam, wo sich sehr viele des Volkes nicht an die Gebote Gottes gehalten haben und 24.000, so berichtet uns die Bibel, kamen ums Leben, haben dieses Ziel Land Kanaan, was eigentlich ja bloß auch wieder bloß ein Bild ist für das himmlische neue, die neue Welt, die Gott schaffen will, also das ewige Leben, das er für uns bereitet, eben nicht erreicht. Also ich denke, man muss aufpassen, es geht uns nicht darum, beim Erhalten der Gebote uns das ewige Leben zu verdienen. Aber natürlich, zum einen wollen wir Gott ehren und das tun, was er will. Und wir wissen, wenn wir das nicht tun, werden wir möglicherweise scheitern. Ja? Gott tut zwar alles, um uns zu helfen, aber...
Josef, du hast den Baal Peor schon erwähnt. Entschuldigung, weil das war die Steilvorlage, Hannes.
Okay.
Baal Peor ist Vers 3 und 4, ja, dieser kurze Exkurs nochmal in die Geschichte, wo er das anführt. Josef, vielleicht hast du es eh schon gesagt, aber ich frage nochmal in die Runde, warum macht er nochmal diesen Blick zurück auf diesen Moment, diesen schrecklichen Moment, der da passiert ist? In Baal Peor oder mit dem Baal von Peor. Gerade an dieser Stelle, wo er über die Gebote und über das Leben, das Halten der Gebote spricht.
Das ist ja genau das, was er hier sagt. Er sagt, denkt doch dran, da als ihr von mir davongelaufen seid, die Leute, die da davongelaufen sind, die sind nicht mehr am Leben. Ihr, weil ihr an mir festgehalten habt, ihr seid heute noch da.
Das macht passt auch vom Kontext. Ja. Nicht? Es geht ja immer wieder um die alte Geschichte, die hier noch einmal Revue passiert. Und das ist auch alte Geschichte. Also diese Argumentationslinie passt perfekt dazu. Und dort sind die Gesetze und Gebote übertreten worden. Es ist ein praktisches Beispiel dafür, dass man dann eben stirbt und nicht lebt. Also so gesehen kann ich das von der Argumentationslinie irgendwie recht gut nachvollziehen.
Und das passiert ja dort relativ schnell.
Ja.
Also wenn da jetzt steht, halte die Gebote, dann wirst du leben. Du sagst vorher, wir leben alle. Jetzt wissen wir nicht, wer von uns die Gebote hält. Wir hoffen natürlich alle. Aber wenn da Leute sind, die sie nicht halten, dann sterben die ja nicht sofort. Aber hier war das ja ein krasses Beispiel. Das ist ja sozusagen sehr schnell in seiner Konsequenz klar geworden, was da los war. Ja. Jetzt habt ihr da in Vers 4 ja auch dieses Wörtchen anhängen. Die Lektion tut ja das auch dann beschreiben. Das hebräische Dawak steht dahinter, kleben, so wie Honig richtig klebrig ist. kommt in 1. Mose 2, 24 schon vor, wo es heißt, dass der Mann seiner Frau anhängt oder anhängen soll und ist ein echtes Bundeswort. In Deuteronomium wird es ein paar Mal verwendet. Also da wird Gott, macht diesen Bund, den er geschlossen hat mit seinem Volk, schon so ein bisschen ähnlich wie der Ehebund. Ne? Ihr klebt an mir. Und deswegen spricht dann auch die Lektion von geistlicher Hurerei in Baal Peor. Eine buchstäbliche Hurerei, die zu einer, ja, die eigentlich eine geistliche Hurerei war und als solche gewertet wird. Jetzt, ich bin ganz ehrlich, das ist ein Begriff, den ich heutzutage bei uns hier so in unseren Gemeinden nicht verwende und auch noch nicht verwendet gehört habe. Gibt es heutzutage eigentlich noch geistliche Hurerei? Und falls ihr jetzt ein Ja sagen würdet, was ist denn das dann?
Wir würden wahrscheinlich vorsichtiger formulieren, aber die Sache selbst kann ich mir schon vorstellen, dass die da ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Einzigartigkeit des Christentums abwerte und sage, ja, alle Wege führen nach Rom, egal aus welcher großen Religion ich komme, schlussendlich landen wir alle beim Gott, dann sage ich, das ist eigentlich nicht treu meinem biblischen Gott gegenüber, sondern da wird etwas gleichgeschaltet, was nicht gleich ist.
Und im ganz persönlichen Leben?
Also, wir brauchen ja nur den Umkehrschluss machen. Wenn nicht geistliche Hurerei ist, dem Herrn, meinem Gott, anzuhängen, anzukleben, so wie du das beschrieben hast, dann ist es immer dann, wenn ich mich von ihm löse, ist es eigentlich geistliche Hurerei, weil mir dann etwas anderes wichtiger wird als er. Und ich muss jetzt noch was sagen, weil wir vorhin so lange darüber gesprochen haben, über die Prinzipien und über das Gebote halten und über, ob das jetzt werksgerecht ist oder nicht. Wenn wir das als eine Art Parallelismus nehmen, dann heißt das Gebote halten, Gott so anzuhängen. Denn beide Male sagt er, dann werdet ihr leben. Und das finde ich schön, wenn wir so ein Gebot interpretieren, dann wird das nicht in Werksgerechtigkeit enden.
Ich glaube, der Plan Gottes war nie die Werksgerechtigkeit, sondern das war einfach das Fehlverhalten der Israeliten damals und vielleicht auch von uns heute, wenn wir dann in so eine Richtung tendieren. Ich glaube, das Volk war lang in der Sklaverei in Ägypten, das Volk war 40 Jahre in der Wüste. Die hatten noch nicht diese perfekte Beziehung zu Gott, wie man an diesen Geschichten ja deutlich sieht. Und der erste Schritt Gottes, pädagogisch jetzt, war, ich gebe euch einmal ein Gebot. Da könnt ihr klein anfangen zu üben, in die richtige Richtung zu gehen. Das kommt jetzt von außen, dieses Gebot. Aber der eigentliche Plan wäre immer gewesen, dass das verinnerlicht wird. Dass ich dann keine äußeren Gebote mehr brauche, sondern automatisch das Richtige tue. Aber diesen zweiten und dritten Schritt sind die Israeliten dann oft nicht gegangen.
Für mich drängt sich jetzt gerade so eine Frage auf, anhängen an Gott mit Haut und Haar, mit Herzen und Verstand, so wie es dann beschrieben wird, das ist ja wichtig. Wer jetzt eine Sünde tut, nur einfach damit es auch mal gesagt ist, ist man dann ein geistlicher Hurer, eine geistliche Hure? Oder ist das dann zu hart, wenn man eine Sünde tut? Ist man dann schon
dann ist
in
mein,
Hurerei?
Dann ist man ein Sünder.
Ja, okay. Klingt in dem Fall fast schöner. Ne? Aber meint es dasselbe? Oder,
ich glaube nicht. Also, nicht? Also ich denke, mit der geistlichen Hurerei ist hier schon was anderes gemeint, nämlich, dass man neben diesem Gott, den man ja eigentlich kennt, wie es beim Volk Israel hier an dieser Stelle ja sicherlich der Fall war, sie haben Gott gekannt, wahrlich, was haben sie alles mit ihm erlebt, und dann lassen sie sich gleichzeitig auf einen anderen Gott ein. Also da geht es nicht einfach drum. Zum Beispiel, wie oft hat das Volk gemurrt gegen Gott und so weiter, es waren ja auch Sünden gegen Gott. Das hat er nicht als Hurerei bezeichnet. Nicht jedes Vergehen bezeichnet Gott als Hurerei. Beim Baal Peor, das war schon eine andere Sache. Sie haben den wahren Gottesdienst, den sie ja kennengelernt haben, über die Jahre kennengelernt haben, den haben sie einfach beiseite gelegt und haben diesen heidnischen Gottesdienst, diesen Götzen da angenommen. Ich weiß nicht genau, du weißt es wahrscheinlich besser, wie diese Anbetung des Baals Peor war, was da alles dabei war. Auf alle Fälle, das hatte nichts mehr mit diesem Gottesdienst zu tun, den Gott seinem Volk verordnet hat. Und ich glaube, das ist schon noch mal mehr als bloß ein Gebot Gottes zu übertreten. Das, was hier passiert ist, das ging weiter.
Also es gibt auch Stufen in dem, wie man sündigt.
Weiß ich nicht. Absolut,
glaube ich. Größere Stufen, kleinere Stufen.
Sünde ist Sünde.
Sünde ist Sünde.
Dagegen haben wir nicht gesprochen.
Aber es hat auch mit Sünde persönlich und kollektiv auch noch was zu tun. Ja? Denn der Einzelne konnte ein Sündopfer bringen, aber was war hier? Da hat Gott das Urteil vollzogen.
Obwohl dann später gesagt wird in 3. Mose 4, wenn die ganze Gemeinde sündigt, dann könnt ihr auch ein Sündopfer bringen.
Aber hier offenbar?
Vielleicht war das keine bewusste, drastische Sünde. Ich weiß nicht, ist Sünde gleich Sünde?
Grundsätzlich ist Sünde schlecht. Das ist hier überhaupt keine Frage. Und trennt uns auch von Gott und führt zum Tod, wenn wir sie nicht bereuen und bekennen. Aber es ist trotzdem ein Unterschied zwischen Sünde und Sünde. Ich denke da an Römer Kapitel 6. Da erklärt Paulus vorher, wie die Erlösung funktioniert. Und dann stellt er so die Frage in den Raum, naja, welche Rolle spielt jetzt die Sünde noch im Leben des Gläubigen? Und dann sagt er, die Sünde herrscht nicht mehr im Leben des Gläubigen. Er sagt nicht, es passiert keine einzige Sünde mehr. Aber prinzipiell ist die Sünde nicht mehr diese Macht, die mich im Griff hat und ich kann nicht mehr aus. Es kann passieren, dass ich trotzdem sündige. Aber diese grundsätzliche Macht der Sünde ist gebrochen. Und der Johannes sagt es in seinem Brief ähnlich, nicht? Wenn wir neu geboren sind, dann sündigen wir nicht mehr. Und wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher. Ja? Also er ist sich auch dessen bewusst, dass wir eigentlich nicht mehr sündigen sollten. Das ist auf jeden Fall das Ideal. Aber wenn es einmal passiert, dann sind wir trotzdem nicht auf ewig von Gott getrennt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, und dann vergibt er uns gern.
Ich glaube, das ist der Knackpunkt.
Genau.
Und ich glaube, er hätte es da nicht so radikal gemacht, Interpretation jetzt, aber wenn da einer davon gewesen wäre, der gesagt hat, das war jetzt falsch und bitte vergib mir, ich glaube nicht, dass der den umgebracht hätte.
Und nicht bei den 24.000.
Eben, ist ja auch nicht passiert. Er sagt ja, ihr, die ihr hier seid, ihr wart es ja nicht. Ja? Aber ich habe jetzt schon noch eine Frage. Passiert einem Sünde?
Ist deine Betonung auf Sünde oder auf passiert?
Nein, auf passiert mir. Kann das so sein, dass es mir widerfährt? Also ich denke, jede Sünde ist eine Entscheidung von uns, die wir vielleicht, ich möchte jetzt nicht bewusst oder unbewusst sagen, sondern mit mehr oder weniger Absicht treffen, die Entscheidung. Aber ja.
Also ich vermute, dass manche Sünde schon geplant ist. Ich denke an David und Bathseba. Wahrscheinlich sieht er die Frau und dann fängt das Hirn an zu arbeiten. Wie kann ich da näher an diese Frau herankommen? Das ist schon geplant. Ja. Dann denke ich an Petrus, der Jesus verleugnet, obwohl er gewarnt worden ist. Ich habe das Gefühl, der tölpelt da in diese Falle hinein und es ist so schmerzlich, dass er nachher hinausgeht und bitterlich weint, wie der Bibelbericht sagt. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich bösartig, langfristig von ihm so geplant worden ist. Mhm. Wenn er sich das durchdacht hätte, hätte er es vielleicht sogar vermeiden können. Ja, ich glaube, es kann beides passieren.
Gebe ich dir noch 3. Mose 4 dazu, wo ja die Gesetze anfangen mit, wenn jemand sündigt aus Versehen und es ihm dann bewusst
dann wird. Mit der,
also wir haben da schon verschiedene Abstufungen. Unbewusste Sünde, bewusste Sünde, die man tut. Man weiß, es ist Sünde, man tut es. Und dann gibt es auch noch so rebellische Sünde. Die Bibel nennt es Sünde mit erhobener Hand. Ja. Das ist so wie bei Baal Peor, dieser eine, der mit seiner midianitischen Frau vor der ganzen Versammlung da ins Zelt geht. Die sind gerade dabei, überlegen, wie sie sich reformieren können, und dem ist das sowas von egal.
Das ist richtig provokant.
Rebellische Sünde. Ne? Und letztlich Sünde, ich finde, Carmen hat schon was gesagt, was wichtig ist. Sünde in ihrem Grundwesen ist Sünde.
Eine Frage.
Egal, wie sie ausgestaltet wird. Aber offensichtlich macht das für Gott einen Unterschied, wie der Wille dazu steht. Mache ich es ganz bewusst immer wieder, weil mein Herr nicht der Herr ist, sondern der Baal, was ja Mann meint auch, Herr? Oder mache ich es, weil, ja, ich weiß zwar, aber ich habe es getan und bereue es dann trotzdem.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch
ist schwach. Ja, sowas, oder ja. Oder passiert es? Nun gut, vielleicht kommen noch solche Texte im 5. Mosebuch, da gibt es ja einige von denen auch, wo wir das noch mehr besprechen. Ich möchte jetzt mit euch hier zu den Versen 5 bis 8 kommen. Josef, würdest du uns die mal bitte vorlesen?
Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt, in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gesetze hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk so ein weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?
Dankeschön, da kommen wir also zu dem Thema, so ein großes Volk. Und ich frage euch, was macht dieses Volk so einzigartig, so großartig? Was wird da so im Text für euch genannt? Was macht diese Einzigartigkeit oder nennen wir es Großartigkeit des Volkes aus?
Die Beziehung zu Gott, die Nähe.
Du denkst an Vers 7 jetzt an der Stelle wahrscheinlich, ja? Okay.
Auch das ist ausgelebte Gesetz.
Denkst Vers 8 oder ist es Vers 6?
Vers 6 hätte ich jetzt gesagt.
6, okay.
Ich glaube, es ist auch diese Andersartigkeit im Vergleich zu den heidnischen vielen Göttern, da gibt es nur einen einzigen Gott da. Das ist ein Unterschied.
Also die Andersartigkeit des Volkes oder des Glaubens?
Religion, des Glaubens.
Des Glaubens vom Volk?
Aber für mich ist auffällig, dass da im Vers 6 ja diese anderen Völker hier reden, 6, 7 und 8. Ja. Das ist ja nicht die Beurteilung, die sie selbst für sich haben oder Gott für sie hat, sondern das sind die anderen Völker, die so über Israel denken.
Zumindest so erhoffte sich Mose, dass sie das dann tun.
Ne? Ja. Mhm.
Also womit hängt die Großartigkeit des Volkes dann zusammen?
Mit der Großartigkeit Gottes.
Ja.
Mhm. Okay, also das ist irgendwie ganz klar hier. Ja, also nicht das Volk ist großartig, das sagt er auch später auch nochmal, ne? Nicht weil ihr so toll seid, so viel seid, so mächtig seid, sondern ich habe euch erwählt, ich bin großartig. Ja. Also das ist schon interessant. Vers 6, dadurch, dass ihr sie haltet, werdet ihr als weise und verständig gelten. Also darüber stolper ich schon ein bisschen. Also das ist ein Volk, das hält jetzt Gottes Gesetze und plötzlich wird es für andere, wow, was für ein weises und verständiges Volk. Ist das wirklich so? Passiert das so?
Ich würde es mir wünschen.
Ist das nur ein frommer Wunsch? Okay. Ja, das ist sowas, was sich jeder wünscht, aber das wird sich nie zutragen.
Können wir das nicht sagen, in der Zeit, in den Anfängen Salomos?
Erzähl ein bisschen.
Wo Salomo sich wirklich als guter König ganz dem Willen Gottes unterstellt hat und wo Gott das Volk so gesegnet hat, dass sogar die Königin von Saba selber kommt und sagt, das muss ich mir jetzt anschauen, weil das gibt's ja nicht. Was man von denen hört, das ist ja unglaublich. Und dann ist sie dort, dann sagt sie, nur die Hälfte wurde mir gesagt. Das ist ja noch viel besser, als ich jemals gehört habe. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das, was hier geschrieben steht, das würde in die Richtung gehen. Das ist doch der Plan Gottes. Haltet das, was ich euch sage. Ich werde euch so mit, dann kann ich euch so mit Segen überschütten, sage ich jetzt vorsichtig. Dann kann ich euch so mit Segen überschütten, dass alle anderen bloß staunen und fragen, woher kommt es? Und dann hören sie von diesem Gott, dann hören sie von seinen Geboten und sagen, wow, daher kommt es.
Die Mission wäre ja dann ganz einfach gewesen. Die hätten nicht mühsam da überall diese Völker missionieren müssen, sondern die wären selber gekommen und hätten sich das angeschaut, hätten in ihrer Bewunderung gesagt, diesem Gott müssen wir auch folgen. Genau. Und das ist ja eigentlich das, was die Königin von Saba schlussendlich auch sagt. Ne?
Und das ist spannend, denn das ist wieder kollektiv. Jetzt gehe ich wieder auf den Unterschied ein. Ja? Und da war es der König und die kommen. Die Leute kommen und schauen sich das an. Wir haben das ja auch nochmal bei Daniel und seinen Freunden. Da war es nicht kollektiv, die waren weg und trotzdem waren sie 10-mal verständiger und weiser. Und alle haben es mitgekriegt, die sind anders. Und warum? Weil sie einen anderen Gott haben. Also es geht auch im Persönlichen, ja?
Und sich an seine Gebote halten.
Genau.
Jetzt haben wir da biblische Beispiele in Kulturen, wo offensichtlich andere Völker wenig christliche Werte, wenn man die jetzt mal so nennen darf, hatten. Ne? Und da macht es schon einen Unterschied. Ich frage mich, wie ist das heute? Punktet man heute noch damit, dass man Gottes Gebote hält und beachtet, sodass andere Menschen sagen, wie weise und verständig?
Manchmal.
Manchmal?
Zum Beispiel Ehrlichkeit. Manchen Menschen fällt das auf, wenn man ehrlich ist und sie schätzen das. Andere sagen, wie dumm bist du?
Sie verstehen das nicht.
Genau. Mhm.
Aber da ist trotzdem ein Wert, ein christlicher Wert, der geschätzt wird von einigen Menschen.
Bauen nicht unsere ganzen Gesetze auch auf diesen 10 Geboten ja. auf?
Ja. Ja, irgendwie schon. Gell? Wir sind da schon in der Kultur des Christentums eigentlich der Bibel geprägt. Wissen das oft gar nicht mehr.
Aber ich denke schon, also, dass das nach wie vor gilt. Weil die Gebote sind ja das Wesen Gottes, wird wiedergespiegelt. Und wenn wir uns damit beschäftigen und dementsprechend handeln, dass das ankommt. Ob die Leute das dann so offen artikulieren oder ob sie einfach auch diesen Spiegel vorgehalten bekommen und sich daran stoßen, weil sie merken, vielleicht sollte ich auch was dran ändern. Mhm. Da sind wir dann wieder auch beim Interpretieren und sagen, was möchte ich denn sehen und wo suche ich eine Ausrede? Mhm. Und ja, leider sind wir eben auch nicht immer so nah bei Gott, dass wir das auch so leben, wie wir es gerne würden. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Platz nach oben.
Ich glaube, es geht auch nicht um Weisheit im Sinne von Intelligenzquotient. Das ist eine andere Kategorie von Weisheit. Eine ganz kurze Geschichte. Wir haben hier in der Gemeinde eine Interessentin, die nicht aus Österreich ist, also auch nicht so gut Deutsch kann. Die arbeitet bei einer großen Firma und wurde einfach kurz einmal in eine andere Abteilung gegeben, weil sie in der eigenen Abteilung nicht genug Arbeit hatten. Und dann hat sie dort irgendwas falsch verstanden und hat dort Fehler begangen. Und aus dieser anderen Abteilung wurde sie dann ja, ganz schön zum Teil von einer Dame beschimpft. Und es hat ihr dann wehgetan. Sie hat einen Fehler gemacht, aber sie hat eigentlich nichts dafür können. Und dann hat sie beschlossen, sie kauft jetzt Blumen und schenkt dort jeder Mitarbeiterin und Mitarbeiter eine Blume. Und das hat eine Kollegin aus ihrer Abteilung beobachtet. Und das war jetzt nicht eine Intelligenzleistung, sondern das war eine biblische Weisheit. Sie hat versucht, obwohl sie völlig unschuldig war an dem Missverständnis, etwas gut zu machen und Versöhnung zu schaffen. Und es ging dann auch um die Frage, ob sie dort in dieser Abteilung dann einen Sabbat, sprich Freitagabend, frei haben kann. Und diese eine Kollegin aus ihrer Abteilung hat dann gesagt, du pass auf, das was du da gemacht hast, das hat mich sehr beeindruckt. Ich werde mit meinem Mann drüber sprechen. Und sie hat sich nichts dabei gedacht, aber ihr Mann ist der Abteilungsleiter da. Und so hat sich das zum Guten wenden können und sie hat tatsächlich jetzt dort diesen Job erstens behalten können und zweitens auch die Chance bekommen, am Freitagnachmittag, Abend frei zu haben. Warum? Weil sie weise im biblischen Sinn gehandelt hat. Und das ist das, was ja Gott von uns auch möchte.
Ja, das ist eine schöne Geschichte auch zum Abschluss, Hannes. Wir können immer wieder erleben, wenn wir Gottes Prinzipien verstehen, also nicht nur einfach so Buchstabengebote halten, sondern sie auch mit Verstand halten, mit dem Verständnis zum Prinzip gegenüber. Ich denke, dass diese Prinzipien, die wir aus dem Worte Gottes erkennen, doch interessant sind für den mitdenkenden oder beobachtenden Mitmenschen. Mhm. Der sich dann sagt, aha, warum tut sie das? Warum macht er das so? Was steckt da dahinter? Und ich wünsche uns und auch Ihnen, liebe Zuschauer, und wenn Sie am Podcast sind, liebe Zuhörer, dass Sie das erleben, dass die Prinzipien der Bibel, die wir ausleben, durchaus neugierig machen können. Gott segne uns dabei. Josef, darf ich dich um das Abschlussgebet bitten?
Ja, unser großer und gütiger Gott, lieber himmlischer Vater, danke für dein Wort, das du uns schenkst, dass wir jetzt auch gemeinsam studieren durften. Danke, Herr, dass du uns zu dir gezogen hast durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir dich kennen dürfen. Ja, Herr, aber du hast auch mit uns Großes vor. Du hast ein großes Volk in dieser Welt, dafür sind wir dankbar, dafür freuen wir uns. Und auch gibt es noch so viele Menschen, die dich nicht kennen, oh Herr. Und wir bitten dich, dass du uns helfen möchtest, dass wir, indem wir das tun, was du uns in deinen Geboten vorschlägst, dass wir tun sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir uns auch dir gegenüber verhalten sollen, dass wir, indem wir das wirklich tun und ausleben, von Herzen ausleben, dass du uns dadurch so segnen kannst, oh Herr, dass auch andere Menschen darauf aufmerksam werden und sich anfangen, nach dir zu sehen, auch nach dir zu fragen und letztendlich auch deine Hand ergreifen können. Danke, dass du uns darin auch segnen wirst.
Amen.